Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Unsere Sendung nimmt Sie heute mit an verschiedene Grenzen. An die europäische Außengrenze zu Libyen, wo seit Jahren Bürgerkrieg herrscht und die EU um eine einheitliche Position zu dem Konflikt ringt. Und wir blicken zurück auf eine Grenze, die es so heute nicht mehr gibt. Die Samtene Revolution beendete 1989 die zur Sowjetunion gehörende Tschechoslowakische Sozialistische Republik. Bundesaußenminister Heiko Maas will noch in diesem Jahr ein Gipfeltreffen in Berlin zum Bürgerkrieg in Libyen ausrichten. Damit hat die UN den deutschen Politiker jetzt beauftragt. Das dürfte auch im europäischen Interesse liegen. Schließlich trennt die EU von Libyen nur das Mittelmeer und so ist doch ziemlich eindeutig, warum die EU an stabilen Verhältnissen in dem Land interessiert ist. Ja, umso mehr verwundert es, dass die EU zwar offiziell eine einheitliche Position zu Libyen ausgibt, sie unterstützt die international anerkannte Übergangsregierung von Ministerpräsident Fayez El-Sarraj. Vor allem Frankreich wird aber immer wieder vorgeworfen, im Hintergrund eine andere Kraft im Land zu unterstützen, nämlich General Khalifa Haftar, also genau den General, der seit April alles tut, um die Regierung militärisch zu stürzen und der inzwischen auch weite Teile des Landes unter seiner Kontrolle hat. Jürgen König in Paris, was ist denn dran an den Vorwürfen, dass Frankreich den international nicht anerkannten General Haftar unterstützt?
Also ob Frankreich General Haftar unterstützt hat oder noch unterstützt, militärisch und politisch, darüber wird gestritten. Beweise zu finden ist sehr schwer. Tatsache ist, dass Frankreich durch seinen Energieriesen total erhebliche Wirtschaftsinteressen in Libyen hat. Und Tatsache ist auch, dass Ministerpräsident Al-Sarraj zwar international anerkannt wird, aber jenseits der Hauptstadt Tripolis nicht viel zu sagen hat. Die Macht im Land, also die militärische Kontrolle, die hat, Sie haben es angedeutet, in großen Teilen Libyens eben General Haftar. An ihm führt kein Weg vorbei. Und also hat Macron sich gleich nach Amtsantritt zum Ziel gesetzt, Haftar diplomatisch mit einzubinden, hat beide, also ihn und den Ministerpräsidenten in Paris zusammengebracht. Man hat sich dann auf einen Fahrplan zur Beilegung des Konflikts verständigt, hat sich, wie es hieß, feierliche Versprechen gegeben, die dann allerdings, wie man gesehen hat, von beiden Seiten nicht eingehalten wurden.
Warum genau ist denn Frankreich so aktiv in Libyen?
Also die Wirtschaftsinteressen habe ich genannt. Darüber hinaus sieht man sich ganz grundsätzlich in der Pflicht zu vermitteln. Man erinnere sich, Frankreich war 2011 aktiv am Sturz des früheren libyschen Machthabers Gaddafi beteiligt. Der Staatspräsident, der damalige Nicolas Sarkozy, war eine treibende Kraft. Und noch heute wird Frankreich immer wieder dafür kritisiert, für das Chaos in Libyen mitverantwortlich zu sein. Dann muss man sehen, Frankreich ist Mittelmeeranrainer. Ein Ausbreiten der Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates in Libyen könnte unmittelbare Folgen für Frankreich haben, für die Sicherheit des Landes. Es gab und gibt immer wieder Berichte über französische Geheimdiensteinsätze, also von Spezialkräften in Libyen im Kampf gegen diese Terrormilizen. Macron will das Land zuallererst sichern, um dann diese viel zitierten Hotspots für Flüchtlinge in Libyen aufbauen zu können, um so die Fluchtroute über das Mittelmeer zu beenden. Das ist die Strategie, mit der Macron sich, nebenbei gesagt, auch als internationaler Krisenmanager profilieren will. Und für all das nutzt er sicher auch einen Vorteil, den er wie kein anderer hat, nämlich er hat mit Jean-Yves Le Drian einen Außenminister, der den gesamten afrikanischen wie auch den arabischen Raum sehr, sehr gut kennt, war schon unter Präsident Hollande lange Verteidigungsminister. Viele sagen, wenn jemand überhaupt in Libyen durch Kontakte, durch Gespräche etwas erreichen kann, dann eher also Jean-Yves Le Drian.
Innerhalb von Europa, da kommt jetzt besonders an dieser französischen Rolle Kritik aus Italien. Warum genau aus Italien?
Wahrscheinlich, weil Frankreich autonom agiert, italienische Stellen oft genug gar nicht mit einbezogen hat in eigene Anstrengungen, obwohl eben Italien ja auch ein unmittelbarer Anrainer der libyschen Gewässer zum Beispiel ist. Das hat damals vor allen Dingen Vizeregierungschef Salvini mächtig geärgert. Er hat Frankreich immer wieder vorgeworfen, für die Gewalt in Libyen mitverantwortlich zu sein, und zwar, wie er sagte, aus wirtschaftlichen Interessen. Und das zielte wieder auf diesen Bereich der libyschen Öl- und Gasvorkommen an denen Frankreich ein großes Interesse hat. Total nimmt seit längerem dem italienischen Energiekonzern Eni Marktanteile weg, und das, obwohl die Eni jahrelang eine Monopolstellung in Libyen hatte. Insofern ist tatsächlich die Frage, wer die Rolle der Ordnungsmacht zukünftig ausüben darf, auch wirtschaftlich wichtig. Nebenbei, auf italienischer Seite argumentiert man auch mit historischen Gründen. Libyen war mal eine italienische Kolonie. Daraus leitet das Land noch heute Ansprüche auf eine Vorrangstellung in Libyen ab.
Die Verhandlungen, die weiteren, die sollen jetzt offenbar in Deutschland stattfinden. Die UN hat Deutschland damit beauftragt, den sogenannten Berliner Prozess anzustoßen. Das ist nicht nur ein Treffen, sondern eine ganze Reihe von Treffen, die in Berlin stattfinden sollen. Was sind denn die Hoffnungen?
Das Hauptziel dieses ersten Treffens in Berlin ist es, auf die Staaten einzuwirken, die in Libyen aktiv sind. Zuallererst wird es darum gehen, die Kanzlerin hat das mehrfach angedeutet, weitere Waffenexporte nach Libyen zu verhindern. Dazu will Berlin die Schlüsselstaaten für die Beendigung des Bürgerkrieges empfangen. Bekannt ist, dass Ägypten und die Emirate General Haftar unterstützen, die Türkei und Katar wiederum die Regierung in Tripolis. Inwieweit Russland und Frankreich mitmischen, wird man sehen. Beide Länder sitzen schon als Mitglieder des UN-Sicherheitsrates mit am Tisch. Ob daran große Hoffnungen zu knüpfen sind, dass tatsächlich der Bürgerkrieg in Libyen eingedämmt werden könnte, wer mag das sagen? Ermutigend ist vielleicht, dass eben ein ganzer Prozess auf den Weg gebracht werden soll, also ein kontinuierlicheres Zusammenarbeiten. Aber kurzum, es bleiben da schon sehr viele Fragezeichen, nach meiner Auffassung.
Danke, Jürgen König, für diese Einblicke in die französische Diplomatie im libyschen Bürgerkrieg. Nicht nur Deutschland, auch Tschechien steht vor einem wichtigen 30. Jahrestag. Im November 1989, als in Berlin die Mauer schon gefallen war, da kam es auch in der damaligen tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zu Massenprotesten. Ein blutiger Auftakt war das damals, als die Prager Polizei die Demonstranten niederknüppelte. Die Gewalt mobilisierte in der Folge aber vor allen Dingen die friedlichen Massen und so kam es zur sogenannten Samtenen Revolution. An die Stelle des sozialistischen Regimes trat damals das sogenannte Bürgerforum und die neue Tschechoslowakei bekam mit dem Schriftsteller Václav Havel einen Bürgerrechtler und Dichter zum Präsidenten. Heute, 30 Jahre später, gibt es im jetzigen Tschechien unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Ereignisse von damals die Geschichte zum Besseren oder zum Schlechteren wendeten. Welche politischen Kräfte dazu welche Erzählungen kreieren, das erzählt Ihnen jetzt Peter Lange.
Beim alljährlichen Diplomatenempfang am Vorabend des Staatsfeiertags gratulierte der tschechische Präsident Miloš Zeman den erschienenen Botschaftern auf der Prager Burg. Sie dürften in einem sehr erfolgreichen und schönen Land arbeiten. Wenn das zugleich eine Bilanz der letzten drei Jahrzehnte sein sollte, dann steht sie zumindest in einem gewissen Widerspruch zur Sichtweise von Andrej Babiš. Der Ministerpräsident von der ANO-Bewegung hatte schon im Frühjahr erklärt, ich werde verdammt froh sein, wenn wir den 30. Jahrestag der Revolution feiern und die Medien dann endlich den jungen Menschen sagen, was hier seit der Revolution passiert ist. Die Privatisierung, die Aushöhlung der Betriebe, die Skandale und die Korruption. Die Medien, die das erzählen, das sind vor allem die Tageszeitungen, die zum Mafra-Konzern gehören, der wiederum eine Tochter des Agrofert-Konzerns von Andrej Babiš ist. Allen voran die Mlada Fronta. Sie hat eine lose Serie aufgesetzt mit dem Titel 30 Jahre Freiheit, Skandale und Affären. In dieser Reihe wird zum Beispiel der Mord an einem Mafia-Boss rekapituliert. An einen Oligarchen wird erinnert, der mehrere Morde in Auftrag gegeben haben soll. Der Skandal um die Subventionen für die Solarenergie fällt in diese Rubrik. Und ein Kapitel hebt lobend hervor, dass unter den Kommunisten so wichtige Bauten wie Atomkraftwerke entstanden sind. Der Eindruck, der sich festsetzen kann, die letzten drei Jahrzehnte müssen für Tschechien eine schlimme Zeit gewesen sein. Und die Frage, die sich unterschwellig anschließt, war die Revolution von 1989 ein Irrweg? Für einstige Regimegegner wie Fedor Gál ist das nichts Neues. Die Versuche, die Revolution vom November 1989 zu delegitimieren, gibt es hier seit 30 Jahren. Die erste Quelle dafür sind die Menschen, die sich an den Rand gedrängt fühlen. Die zweite Quelle sind ehemalige Stasi-Agenten. Hinzu kommen die Geheimdienste aus Russland, die sehr intensiv agieren. Und die vierte Quelle, und das erschreckt mich am meisten, ist der wiederbelebte Nationalismus mit allem, was dazugehört. Die Blada Fronta ist in den letzten Monaten aber noch einen Schritt weiter gegangen. Sie präsentierte ganz besondere Zeitzeugen vom November 1989. Ein damaliger Leiter des kommunistischen Studentenverbands erklärte, dass die vorentscheidende Demonstration vom 17. November seine Idee gewesen sei. Das unabhängige Studentenkomitee schilderte er als eine Gruppe, die vor allem damit beschäftigt gewesen sei, Whisky, Wein und amerikanische Zigaretten zu konsumieren. In einem anderen Gespräch behauptete ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit, dass er den Zug der Studenten am 17. November zur Nationalstraße geführt habe. Die Demo sei, so der Tenor, von der Stasi kontrolliert worden. Das brachte dann die Revolutionäre von damals doch in Rage. Alexander Wondra, einer der Sprecher der Charta 77, sieht hinter dieser Version der Zeitgeschichte vor allem Andrej Babiš. Es regiert uns der STB-Mensch und seine Presse bringt unglaubliche Fehlinterpretationen von dem, was 1989 geschah. Deswegen müssen die Teilnehmer des antikommunistischen Widerstands von damals den Kampf wieder aufnehmen. Monika Pajarova, eine ehemalige Studentenführerin, tat, was sie auch damals tat. Sie setzte eine Protestresolution auf und sammelte Unterschriften von 50 prominenten Akteuren der samtenen Revolution. Was die Mlada Fronta mache, sei der Versuch, die Integrität der Menschen in Frage zu stellen, die die Werte von 1989 konsequent verteidigten. Dass versucht wird, die Geschichte umzuschreiben, verwundert Monika Pajarova nicht. Die Täter, die Opfer und die Menschen dazwischen, die seien ja noch da. Aber
es tut wirklich weh, wenn man erklären muss, dass die Revolution wirklich eine Revolution war, dass das kommunistische Regime wirklich ein totalitärisches Regime war und dass diese Menschen wirklich Teil von dem ehemaligen Regime waren. Das tut wirklich weh.
Aber der Kampf um die Deutungshoheit wird auch nach den runden Jahrestagen weitergehen. Vermutlich hat er so richtig gerade erst begonnen.
Peter Lange war das über Narrative zur samtenen Revolution nach 30 Jahren in Tschechien. Seit 100 Jahren gehört Südtirol zu Italien und in Bozen, der Hauptstadt der Region, existieren die italienische und die deutsche Kultur bis heute nebeneinander. Seit den Regionalwahlen vor einem Jahr aber kann die Bürgerliche Partei der Südtiroler, die vor allem die deutschsprachigen Bürger vertritt, nicht mehr alleine regieren. Sie regiert jetzt mit der rechten Lega-Partei. Kirstin Hausen schildert Ihnen, was sich seither in Bozen verändert.
Die Laubengänge im historischen Zentrum von Bozen, Bolzano auf Italienisch. Geschäfte, Cafés und Kneipen, alles sehr pittoresk. Hier mischen sich die Sprachen, doch Italienisch überwiegt. Die Atmosphäre ist mediterran. Man sitzt draußen und trinkt Prosecco, grüßt sich über die Straße hinweg, gestikuliert mit dem Handy am Ohr. Für Außenstehende wirkt das wie ein gelungener Kulturmix. Doch das sei nur die Oberfläche, sagt Francesca Skier, die an der Universität der Provinz Bozen arbeitet und im Stadtrat von Meran, der zweitgrößten Stadt in Südtirol, sitzt.
Aber das Problem von der Gesellschaft, wo man separat ist, gibt es noch. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe die Schule hier in der Nähe gemacht, in einer italienischen Schule. Im selben Gebäude war die deutsche Schule. Und ich habe überhaupt keine deutschen Kinder kennengelernt, weil wir hatten verschiedene Eingangsstundenpläne und auch die Pause war auf verschiedene Uhrzeiten so gemacht, dass wir wirklich keine Möglichkeit haben, uns zu treffen.
Ihre grünbraunen Augen verdunkeln sich.
Es ist auch von einigen Politikern der SVP klar gesagt worden, wir leben besser getrennt als gemischt. Und ich glaube, das ist gar nicht wahr in dieser Zeit, wo wir wirklich europäisch sein brauchen.
Francesca Skier ist in einem traditionellen Lokal zu Mittag. Man kennt sie und hat ihr einen Tisch am Fenster reserviert.
Ich habe heute aber keinen Domino, sondern einen Gorgonzola.
Also, wenn mit Gorgonzola ist, dann...
Magst du den Kürbisrisotto? Ja.
Ihr Menü: Prosecco zum Aperitif, danach Kürbisrisotto mit Gorgonzola-Käse und als Dessert Zwetschgenknödel. Die 47-Jährige will mehr Miteinander der Sprachgruppen und engagiert sich politisch in der Partei Team Köllensberger, die sich vergangene Woche in Team K umgetauft hat. Hervorgegangen ist sie aus der Fünf-Sterne-Bewegung Südtirols und bei den Landtagswahlen 2018 kam sie auf Anhieb auf 15,2% der Stimmen. Warum schon wieder eine neue Partei?
Wir wollen eine interethnische Partei sein, wo irgendwie nicht die Anhörigkeit zu einer Sprachgruppe, sondern die Fähigkeit der Einzelne gesehen wird.
Und das war bei den Fünf Sternen nicht möglich. Die Botschaft aus Rom lautete, die Bewegung soll eine auf die italienische Sprachgruppe beschränkte politische Kraft bleiben.
Wir sagen immer, dass Südtirol irgendwie eine Brücke zwischen Italien und Europa ist. Und wenn wir in diesem Land auch nicht in der Lage sind, wirklich miteinander zu leben, es ist auch schwer, eine Brücke für die andere zu sein.
Südtirols Politik müsse sich dringend ändern, damit die weitreichende Autonomie ein Erfolgsmodell bleibe.
Wir hätten alle Eigenschaften, alle zufrieden zu leben, wenn wir diese Gelegenheit nutzen würden, ja. Man müsste mehrsprachige Schule haben. Es gibt noch nicht.
Zwar wird in den Schulen der deutschen Sprachgruppe Italienisch gelehrt und in der italienischen Schule Deutsch, aber eben nur als Fremdsprache. Und auch fast alle Vereine, von den Sportvereinen bis zu den Kulturvereinen, haben eine deutsche und eine italienische Sektion. Nicht, weil die Menschen das unbedingt so wollen, sondern weil es politisch forciert wird und man eher staatliche Zuschüsse bekommt, wenn man sich eindeutig zuordnet. Und daran werde sich sobald auch nichts ändern, klagt Francesca Schia.
Wir haben auch jetzt diese neue Regierung mit der Lega. Und die Lega ist eine rechte Partei und sie haben gleich auf den Ideen der SVP gleichgestellt. Und mit der SVP in der Regierung haben wir überhaupt keine Chance, die zweisprachige Schule zu gründen, weil das ist ein Problem, die mit der Identität, mit der Politik und mit der Geschichte zu tun hat. Die SVP spielte eine wichtige Rolle am Anfang. Weil sie müssten eigentlich die Rechte der Deutschen verteidigen. Und das war ganz richtig nach dem Faschismus. Aber jetzt ist nicht mehr so.
Vor dem Fenster spaziert ein junges Paar entlang. Sie fragt ihn etwas auf Deutsch. Er antwortet Sisi. Francesca Schia schmunzelt. Dann wird sie wieder ernst.
Wir haben ein neues Subjekt. Und zwar die Kinder von den gemischten Ehen. Auch wenn, es muss auch gesagt werden, seit 1981 die Nummer von den gemischten Ehen gleich geblieben ist.
Auch wer sich in beiden Sprachgruppen zu Hause fühlt, wird aufgefordert, sich trotzdem für eine zu entscheiden, bei den alle zwei Jahre stattfindenden Volkszählungen. Dabei geht es nicht um Abstammung, sondern um das persönliche Zugehörigkeitsgefühl. Wer sich weigert, hat bei der Bewerbung auf eine öffentliche Stelle, in der Verwaltung, bei der Post, in der Schule oder im Krankenhaus Nachteile durch das Proporzsystem. Es setzt Quoten fest, weil jeder Sprachgruppe eine genau definierte Anzahl an Arbeitsplätzen zusteht. Eine gerechte Sache im Allgemeinen. Im konkreten Fall kann dieses starre System aber auch als sehr ungerecht empfunden werden, wenn nämlich die Sprachgruppenzugehörigkeit wichtiger ist als die Qualifikation.
Wenn die Politik uns trennt, dann wird man immer mehr Vorurteile wachsen und wird es nie die Möglichkeit geben, dass die Leute zusammenleben kann.
Die streitbare Stadträtin bezeichnet sich als italienischsprachige Südtirolerin, denn Südtirol sei auch ihre Heimat. Das müssten die deutschsprachigen Südtiroler ein für alle Mal anerkennen.
Es muss klar gesagt werden, unter dem Faschismus haben sicher die Deutschsprachigen sehr viel gelitten. Aber jetzt sind 100 Jahre vergangen und wir müssen irgendwie eine neue Richtung, die uns nur Vorteile bringen kann. Das müsste man tun. In so einem reichen und schönes Land.
Kirsten Hausen war das über die zunehmend gespaltene Gesellschaft in Südtirol. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende und in Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dietrich geht es gleich um die Frage, ob der evangelische Sonntagsgottesdienst abgeschafft werden soll. An dieser Stelle sage ich an Katrin Jeske, danke fürs Zuhören, kommen Sie noch gut durch den Tag.